meine Magic Moments, die sind also entweder wirklich tief im Dschungel, sei es zum Beispiel in Costa Rica, wo du wirklich, das kennst du sonst nur aus Filmen, du hörst irgendwo einen Wasserfall oder der ist vielleicht nebendran, du hast die Vögel, die Affen, du hast die Palmen, der Dschungel, der einfach um dich herum lebt und du stehst da mittendrin.
Hi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Facettenreich, dein Podcast für mehr Tiefe und Bewusstsein. Ich bin Jacqueline, Empower-Mentorin und Wegbegleiterin und ich unterstütze dich, Menschen zu verstehen, all deine Facetten zu fühlen und auch zu verkörpern, damit du deine Beziehungen verbessern und vertiefen kannst. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast und ich freue mich unheimlich darauf, denn wir werden die Facetten des Lebens als digitale Nomade tiefer beleuchten. Und liebe Susanne, ich freue mich, dass du da bist und ja, stell dich doch gerne einmal kurz vor, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen so einen kleinen Einblick bekommen, wer du denn bist und was du so machst.
Ja, hallo und ja, vielen Dank auch an dich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auch total. Genau, mein Name ist Susanne Landolt. Ich bin Schweizerin und ich habe mit 43 entschieden, dass ich ein komplett anderes Leben möchte. Ich habe Job und Wohnung gekündigt. Ich habe eigentlich alles verkauft, bis auf zwei Schachteln, Kisten, die noch im Keller irgendwo stehen. Ansonsten habe ich eigentlich alles aufgegeben, bin mit einem Koffer losgezogen, mit dem Laptop unter dem Arm und lebe seit jetzt knapp einem Jahr das Leben einer digitalen Nomadin und genieße meine Freiheiten und Unabhängigkeit.
Mega, mega. Schon so ein krasser Start, den du hinlegst. Ich habe dieses Bild gerade eben vor Augen, dass du mit dem Koffer und dem Laptop einfach zack los. Ne? Richtig schön. Aber lass uns doch gerne mal kurz so zum Start kommen. Wie kam denn diese Entscheidung, dass du sagst, ich will jetzt einfach los und digital Nomade sein? Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ja, das ist natürlich, grundsätzlich wäre das eine längere Geschichte. Ich mache es natürlich ein bisschen kürzer. Also das kam jetzt nicht nur so von heute auf morgen. Das ist schon ein Prozess, der irgendwo stattfindet. Das war so eine gewisse Unzufriedenheit über einige Zeit schon, aber einfach auch undefinierbare Unzufriedenheit. Ich hatte dann oft das Gefühl, ja, eben vielleicht muss ich im Job wieder was ändern, neue Herausforderungen. Also ich bin generell ein Mensch, der gerne Herausforderungen sucht. Das bin ich so oder so. Aber immer wieder gemerkt, das ist irgendwie nicht das, was meine Zufriedenheit irgendwie oder was mich zur Ruhe bringt. Und einfach auch die Kombination mit dem Reisen. Also ich bin schon immer viel gereist, wenn es immer möglich war, so lang wie möglich, aber trotzdem ist man halt so im 0815-Job, sage ich mal, einfach auch an diese Urlaube gebunden und das war immer schwierig für mich, das nach Hause kommen, wieder aus diesem ja, Urlaubsfeeling, Reisefeeling, Freiheitfeeling wieder rein in den Rhythmus zu finden, obwohl ich immer sehr gerne gearbeitet habe. Also das war immer eigentlich schwierig. Und dann aber, glaube ich, der letzte Tropfen war dann eigentlich eine Kündigungswelle, die stattgefunden hat in der Company, wo ich zuletzt war. Ich war selber nicht betroffen, aber es hat mir einfach sehr zu denken gegeben, so dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich möchte einfach diese Abhängigkeit nicht. Es war immer so, ich hätte mir jetzt keine Gedanken gemacht, wäre ich irgendwo betroffen gewesen. Aber ja, für mich war das dann, glaube ich, noch das Zünglein an der Waage, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte diese Abhängigkeit nicht haben, dass einfach eine Firma einmal mit dem Finger schnippt und zig Leute gehen müssen. Und das war dann der Moment, wo ich nochmal so ein bisschen in mich bin und dann nach ein, zwei Wochen auch meinem Partner gegenüber ausgesprochen habe. Und dann kam eigentlich der Ball ins Rollen, genau.
Ja, mega, mega. Mega spannend auch, dass du sagst, hey, ich war mit meinem Job so echt zufrieden und dann einfach zu sagen, hey, ich gehe diesem Wunsch einfach nach und wie startet man da eigentlich? Also wo startet man das zu planen? Also sagt man einfach, okay, ich packe da einfach rein und auf gut Glück, ich gehe los. Es muss ja irgendwie ein bisschen Rahmen und Struktur ja da drin geben. Wie startet man da am besten? Wie habt ihr damit gestartet?
Ja, also absolut, natürlich braucht es, also ich bin der Meinung, es braucht Struktur, es braucht einen gewissen Plan. Das kann man meiner Meinung nach nicht jetzt einfach übers Knie brechen. Aber also das ist das Gute an mir, ich lebe das. Also ich verkaufe auch Struktur, kommen wir vielleicht später noch dazu. aber das ist schon so. Also meiner Meinung nach, ja, also zuerst klar, für mich einmal ist ganz wichtig, die Klarheit zu haben. Ich entscheide mich bewusst für etwas, also das hat dann wirklich auch mit dem Mindset ja zu tun, diese bewusste Entscheidungen, die man dann einfach auch trifft, damit alles Weitere einfach auch funktioniert. Und naja, und dann ist es halt Step by Step, sich auch so ein bisschen, also ich glaube, als wir entschieden haben, war es Dezember und wir sind, ich sag mal, Mitte Juli, plus minus dann los. Also es war so ungefähr ein halbes Jahr. Und natürlich taktest du das dann so ein bisschen durch. Die großen Meilensteine waren dann, wie gesagt, also einmal die Kündigung aussprechen, einmal auch die Wohnung kündigen, was ist sonst noch alles zu kündigen. Also diese Dinge, das sind so die großen Meilensteine, wo einfach auch ein gewisser Zeitablauf benötigt, dass man die zuerst mal für sich so ein bisschen Klarheit, wann kommt was und ja. Und das andere ist natürlich dann auch eben, weil wir haben jetzt unseren kompletten Hausrat verkauft. Und natürlich, das ist dann auch, also wir haben total früh damit gestartet, also ist auch immer relativ, ich glaube, das war April, schon immer, es war halt nicht so viel, also schon immer eigentlich sehr reduziert gelebt, von daher war das dann auch gut möglich. Aber ja, dann fängst du da halt auch an, das einfach alles so zu verkaufen, zu timen, was brauche ich. Das Bett wollte ich jetzt nicht schon im April verkaufen, das wollte ich bis zum Schluss gerne haben. Also da muss man sich wirklich alles so ein bisschen überlegen und durchstrukturieren, ja, genau. Ja,
verständlich. Verständlich, dass man auch das Bett vielleicht als letztes hergeben möchte und nicht sagt, oh, jetzt haben wir noch ein paar Monate und auch dürfen auf dem Boden schlafen.
Genau, genau.
Wie ging es denn da euch so emotional, wenn ihr da so die Wohnung ausräumt, alles hergibt, was ja irgendwie zu euch gehört hat, na, die Wohnung immer leerer wird, so der Abschied auch von Freunden und Familie immer näher rückt? Wie ging es euch da emotional und hast du da irgendeinen Tipp auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man mit so einer Situation vielleicht auch gut umgehen kann?
Es klingt jetzt vielleicht krass, aber es ging uns super. Also mir ging es super, weil die Vorfreude natürlich da, also eben wie gesagt, es ist ja eine Entscheidung, die man trifft. Und man weiß, wenn man eben auch bewusste Entscheidungen trifft, weiß man ja auch, was man aufgibt und was man zurücklässt. Natürlich, wenn der Moment, der Tag kommt, natürlich ist es schwer, sich von seinen Liebsten zu verabschieden. Aber das ist nicht etwas, was jetzt mich schon die ganze Zeit begleitet hat. Im Gegenteil, ich habe mich total darauf gefreut. Das war alles total erleichternd. Wirklich auch, als dann die Kündigung ausgesprochen war, ich dann zum Beispiel auch mit meinen Arbeitskollegen drüber sprechen konnte, das war befreiend, das war cool. Endlich wirklich so, es bekam dann wirklich, es wurde so Griff, wie sagt man, ja, es wurde halt so, ja, man konnte es greifen, dass es jetzt wahr wird. Und von daher, also das ist eigentlich das finde ich, muss man auch unbedingt so sehen, da fängt ja die Reise schon an und die muss Spaß machen, weil wenn das schon ein Übel ist, dann ist das vielleicht nicht das Richtige, aber mir hat es total viel Spaß gemacht und ich habe mich total gerne von meinen Sachen gelöst. Es gab auch das ein oder andere, wo ich gedacht habe, oh, das habe ich schon so lange, das will ich nicht hergeben. Aber wenn man dann noch mal kurz überlegt, okay, was macht Sinn, was ist einfach auch so ein bisschen rational dann auch an gewisse Themen rangeht, ja, dann ist das eigentlich kein Problem. Und ja, einfach auch Teil der Entscheidung dann. Ich glaube, das ist es halt auch. Und wenn man da keine Freude daran hat, ja, und gewisse Rationalität braucht es natürlich dann schon auch, ja.
Ja, so wertvoll, was du sagst. Und dass es natürlich auch euch in diesem Prozess so richtig gut geht und du sagst, hey, ich hatte richtig Freude auch auszuräumen und die Dinge loszuwerden, vielleicht auch teilweise. Manche hängen ja doch an solchen Sachen auch emotional und sagen, ha, ich will es vielleicht doch noch einlagern oder irgendwie wo unterbringen, dass ihr es ja gar nicht für euch hattet. Ne? Und so, was ist denn wirklich übrig geblieben für euren Koffer oder Rucksack? Wofür habt ihr euch denn so entschieden und gab es da irgendwelche Dinge, die ihr noch geändert habt im Laufe der Reise?
Ja, eigentlich tatsächlich relativ wenig, also wenig geändert und es kam auch wenig mit. Also das waren so ein 60-Liter Rucksacktasche, Koffer, so ein Mix aus allem so ein bisschen, für alles verwendbar. Also 60 Liter ist nicht viel, weil du hast dann gewisse Dinge, die dabei sein müssen. Du hast natürlich immer klassisch, du hast eine Regenjacke dabei, du hast eine Jeans dabei, du hast nur einmal gute Schuhe dabei. keine Ahnung, also so gewisse Dinge, die dabei sein müssen, und dann hat dann nicht mehr so viel Platz für Dinge, die du gerne dabei haben möchtest. Also das ist, kann auch schwer sein, aber schlussendlich hilft es eben genau auch, um sich genau auf das zu reduzieren. Mhm. Und ich habe bis jetzt noch nichts vermisst. Mhm. Also es ist dann wirklich so, und klar tauscht man dann vielleicht mal irgendwann ein T-Shirt, geht dann vielleicht doch irgendwann mal kaputt oder sonst was, und dann kann man sich was anderes kaufen, das ist dann auch wieder schön. Aber ansonsten, ja, es sind natürlich, also klar, Klamotten hauptsächlich, eben natürlich ein bisschen was an Technik, Laptop, Handy, Ladekabel ohne Ende und all das Zeugs, und dann ist eigentlich 60 Liter schnell voll, ja.
Natürlich, das, ich habe gerade so ein bisschen gedanklich mitgespielt von, ey, was könnte da alles reinpassen, ja, und du erzählst und der Rucksack wird immer voller und voller, dass da wirklich so diese privaten Dinge dann doch ein bisschen wenig, dass man da auch da aussortieren darf, ne, und sagt, hey, das kommt dann nicht mit, oder ich verzichte drauf, oder es wird vielleicht mal unangenehm, darauf zu verzichten, was man vielleicht auch gewohnt ist, ja. Und vor allem, man findet ja auch unterwegs ja auch dann andere Lösungen, kreative Ansätze, ne?
Absolut, ja. Die Welt, man ist ja nicht sprichwörtlich, man ist ja nicht aus der Welt.
Ja, man ist in der Welt.
Genau. Und von daher, ja.
Ja, super. Und lass uns doch mal gerne starten. Wo habt ihr denn angefangen zu reisen? Welches Land habt ihr angefangen zu besuchen? Wie gingen die Reisen weiter? Also nimm uns da gerne mit. Und vor allem, warum gerade diese Länder?
Schwierige Frage. Aber ich fange mal an, wo wir angefangen haben. Also gestartet haben wir, eigentlich war Peru so ein bisschen der Startpunkt. Sind dann aber nach Peru, weil da sind Freunde noch mitgekommen, und sind nach Peru dann quasi nochmal in die Schweiz zurück. Und sind dann auch nochmal in der Schweiz geblieben, weil wir einfach auch gesagt haben, wir genießen das einfach auch gerade total. Es war Sommer, es war super schön. Mhm. Und ja, einfach dann eben diese Zeit zu haben. Wir lieben es zu wandern, sind in die Berge, und haben da wirklich dann nochmal bis Ende September auch in der Schweiz nochmal Zeit verbracht. Und sind dann nach Mittelamerika, haben da dann in Belize gestartet. Da sind wir tatsächlich ganz bewusst auf eine kleine Insel vorgelagert vor Belize, auf dem Riff, und sind da wirklich 4 Wochen waren wir auf der Insel. Und von da sind wir dann nach El Salvador, dann nach Antigua, Guatemala, und dann 3 Monate Costa Rica. Genau. Krass. Und dann sind wir diesen Frühling dann nochmal in die Schweiz zurück, um einfach auch wieder Family and Friends zu sehen. Mhm. Und haben dann aber gesagt, der Frühling ist uns noch zu nass und zu kalt in der Schweiz. Und aktuell jetzt auch aus diesem Grund gerade in Athen.
Ja, ich sehe auch, dass die Sonne scheint, und ich glaube, ihr wandert auch so ein bisschen mit der Sonne mit.
Genau.
Dass ihr jetzt gerade nicht Länder aussucht, wo es einfach gerade nicht so schön ist oder vielleicht Regenzeit ist, wobei es aber auch, glaube ich, auch schön sein kann, diese Dinge zu erleben, wenn man hartgesotten ist.
Ja.
Genau. Was war von den Ländern bisher so jetzt das Land, wo du sagst, wow, das hat mich total umgehauen, das hätte ich mir schön vorgestellt, aber es hat mich nochmal over the top wirklich umgehauen?
Das ist so eine schwierige Frage, und ich kriege die Frage natürlich so oft gestellt, und jedes Land hat etwas. Mhm. Und zum Beispiel jetzt Belize, also als wir da einfach die 4 Wochen auf der Insel waren, haben wir vielleicht gar nicht so viel gesehen, im Sinne von, wir waren hier ein Hotspot, da ein Hotspot, sonst was. Aber diese Zeit, diese 4 Wochen auf der Insel, die waren so wertvoll. Mhm. Wir sind total gut in den Kontakt gekommen mit den lokalen Menschen vor Ort, und das war einfach auch eine mega intensive und schöne Zeit. Und eben kaum dann zu vergleichen mit zum Beispiel Antigua, Guatemala, weil da hatten wir zum Beispiel viel mehr unternommen, da waren wir ein bisschen mehr unterwegs, und das ist dann wieder ein ganz anderes Erlebnis. Da hast du eine ganz andere Kultur, da hast du, das ist total schwer zu beschreiben. Und natürlich ganz zu Beginn auch Peru. Also es ist schwierig, da ein Land zu benennen. Es hat, jedes Land hat etwas für sich, und das ist schwierig, wirklich da was zu benennen.
Ja, ich ich glaube auch, dass eben, wie du sagst, jedes Land so auch seine schönen Seiten haben, diese Kodak-Momente einfach da sind. Und man ja wie so ein neugieriger Abenteuer diese Sache zuerst mal ja erlebt. Ne? Alles aufsaugt, die ganzen Sachen. Und ich finde es auch so schön, dass ihr auch wirklich so offen auf die Locals zugeht und sagt, hey, zeigt uns doch auch so gewisse geheime Spots, die sonst niemand kennt, auch die Kultur wirklich kennenzulernen. Ne? Viele reisen einfach durch die Welt, weil sie einfach reisen wollen und einfach so, ne, Strand und Meer. Von unserem Vorgespräch weiß ich ja, dass du auch sagst, hey, na, die Kultur, die war ja auch richtig cool und auch die gewisse Küche auch kennenzulernen. Magst du darüber noch erzählen?
Über die Küche und Kulturen, ja.
Ja, was da so für dich wirklich am erinnerungswürdigsten war.
Ja, eben auch das, also schwierig, also Kultur ist wirklich einfach, also total schön. Und ja, genau, ich reise, um Kultur, also Land und Leute kennenzulernen. Und das finde ich schon, und natürlich, wenn man jetzt wirklich so als langsam Reisende unterwegs ist, dann kann man da wirklich eben auch mit den Menschen in Kontakt kommen. Und das schätze ich, weil dann lernst du es wirklich von einer anderen Seite kennen. Die Menschen, also die sind sowieso, egal wo ich bisher war, die sind alle immer total freundlich, immer total hilfsbereit und also man wird da eigentlich ja eben sehr oft auch mit offenen Armen empfangen, also das ist einfach auch richtig schön, da wirklich zu reisen, wenn man natürlich auch, klar, man begegnet den Leuten ja auch mit Respekt und mit Freundlichkeit und das kriegt man einfach 10-mal zurück. Und essenstechnisch immer wieder spannend, teilweise einfach auch überraschend, wie einfach auch die Esskultur ist, teilweise überraschend, wie keine Esskultur, wo man eine Esskultur erwartet, dass zum Beispiel in El Salvador ist es eigentlich fast nur Fast Food, also ich dachte so, hey, das kann gar nicht sein.
Aber ja, echt?
Burger, Hotdog. Und wir waren da 3 Wochen, ich dachte mir, meine Güte, nach 3 Wochen, ich brauche einen Salat. Also es war wirklich, ja, das war etwas schwierig, weil ich esse gerne, aber ich esse gerne gesund und abwechslungsreich. Und das Abwechslungsreich ist generell so, je nach Land auch schwierig, also gerade auch, es wird in diesen Ländern, also gerade Guatemala oder auch Costa Rica, es gibt einfach viel Reis und Bohnen und Chicken. Also die haben sich schon, es sind wirklich so diese Basics, in Costa Rica natürlich auch wahnsinnig viel mit Avocado und sonst frischen Früchten, aber es ist eigentlich sehr einfaches Essen, aber natürlich nicht weniger lecker.
Ja, also ich bin jetzt gerade so geflasht, dass du sagst, hey, na, El Salvador mit Fast Food, also hätte ich jetzt auch, also mein Gehirn sagt gerade, okay, spannend, neue Info.
Ja, absolut, absolut. Also das war wirklich auch so, hey, das kann doch gar nicht sein. Aber es war echt schwierig, wirklich, was Frisches zu finden auch, ja.
Ja, krass. Wie kommt ihr denn von einer Stadt oder Land, wie kommt ihr zu dem einen, zum anderen, so Fortbewegungsmittel? Was war für euch so die erste Wahl und was würdet ihr davon nicht mehr empfehlen? Was war vielleicht so richtig so, oh nee, war es erst mal und nie wieder?
Gibt es in dem Sinne nicht. Also ich liebe es total, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen und ich finde, Mittelamerika bietet sich da wirklich sehr gut an. Die haben ein relativ gutes Busnetz. Das funktioniert anders wie bei uns, aber das funktioniert definitiv. Es ist manchmal nicht so einfach, wirklich auch einen Zeitplan rauszukriegen oder wo muss man jetzt genau stehen, wo hält der Bus jetzt ganz genau. Aber schlussendlich ist es einfach relativ simpel, alles sehr entspannt. Und das liebe ich wirklich, mit dem Bus durchs Land zu ziehen. Und ich finde, dann sieht man einfach nochmal, was man erlebt, auch wieder, wie das alles so funktioniert. Als wenn man jetzt halt irgendwie hier, keine Ahnung, sich einen Shuttle bucht und von A nach B oder weiß ich nicht. Also ich finde das einfach auch total spannend. Und gerade natürlich je nach Land sind die Busse natürlich auch uralt. Ja. Keine Klima oder sonst was. Und das also würde bei uns schon lange irgendwo auf dem Schrottplatz liegen. da werden die halt noch wirklich genutzt. Und das finde ich eigentlich schon total schön. Und dann natürlich je nach Land, also in Peru zum Beispiel, da waren wir wirklich noch, auch hatten wir zur Hälfte mindestens noch ein Mietauto, weil da wussten wir, da hatten wir aber auch sehr konkret Fixpunkte geplant und da waren die Strecken einfach enorm, weil wir einfach auch diese Fixpunkte geplant hatten und da musste man wirklich Strecke hinter sich bringen und dann war das definitiv einfacher da, dann auch mit dem Auto. Mhm. Aber ansonsten, wenn das nicht sein muss, dann mag ich es eigentlich nicht, ein Mietauto zu haben, weil das ist immer wieder sowas, man hat ja immer Angst, dass es irgendwie wieder einen Kratzer zu viel hat oder keine Ahnung, also ich meine ja, oder man fängt sich halt eine Ding mit einer Fee ein, weil man zu schnell fährt, Korruption, also haben wir alles erlebt. Ja, von daher, wenn es nicht sein muss, dann lieber kein Auto, dann lieber mit Bus und ja, oder halt dann Flieger, klar, jetzt natürlich Mittelamerika wieder zurück nach Europa, Flieger, ja.
Klingt ja wirklich auch sehr abenteuerlich. Ich glaube, da so eine Reise ist für die richtigen Abenteurer, ne? die auch vielleicht Mut und auch Risiko behaftet, also sagen, hey, ich scheue mich davor nicht. Wenn du sagst, hey, da können halt auch solche Dinge, ne, dass man einfach sich ein Tier einfängt oder eben, dass es da so Dinge gibt wegen Korruption und an sich, du sagst, hey, die Busse, die sind halt vielleicht auch nicht so, wie man es kennt von hier. Na, so bezüglich TÜV und alles, dass es da eher vielleicht so, oh, da ist ein Loch, da fehlt vielleicht ein Reifen oder ist nicht mehr so toll, dass es doch sehr, sehr abenteuerlich sein kann auf diesen Reisen. Und ich erinnere mich noch auch aus unserem Vorgespräch, dass du gesagt hast, dass du auch auf dem Machu Picchu-Weg warst.
Ja.
Ich finde es ja unheimlich spannend. Ich finde es unheimlich spannend, dass du sagst, dass ihr den Inka-Weg gelaufen seid. Und was kann man sich denn darunter vorstellen? Was ist dieser Machu Picchu-Weg und wie läuft es ab? Wie lange geht der? Was ist da für euch einfach mitgekommen?
Ja, also das stand wirklich schon lange auf meiner Bucketlist. Ich hatte das sogar schon mal geplant. Dann kam aber auch Corona und halt das Klassische irgendwie. Und dann war dann eben, aber jetzt dann wirklich letztes Jahr war der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt kommt da nichts mehr dazwischen, jetzt wird gebucht. Und eben das muss man dann auch weit im Voraus buchen, weil da kriegt man nur, darf nur eine gewisse Anzahl auch wirklich auf den Inca Trail. Und ich wollte halt nicht einfach jetzt nur Machu Picchu, das ist natürlich auch absolut sehenswert, aber ich wollte halt diesen Inca Trail gehen. Da geht man 4 Tage, 3 Übernachtungen. Und für mich war das also nur in der Kombination eigentlich, also ich wollte da nichts anderes. Und habe selber eigentlich relativ wenig darüber gelesen oder gehört. Ich wusste einfach nur, das will ich machen. Und hat sich absolut gelohnt, ist absolut empfehlenswert. Man muss natürlich ja gerne laufen oder wandern, das unbedingt, weil man ist wirklich 4 Tage unterwegs und es ist natürlich auch wirklich sehr reduziert. Also man ist dann mit dem Zelt unterwegs.
Oh ja.
Genau. Es ist tagsüber, kann es schön angenehm warm sein. Also wir hatten Tage, wo wir T-Shirt und kurze Hose unterwegs waren. In der Nacht Minusgrade, wo du mit Mütze und, keine Ahnung, den dicken Socken im Schlafsack liegst. Also es ist wirklich von bis alles dabei. Wettertechnisch, wir hatten grundsätzlich Glück, dass das Wetter eigentlich immer trocken war. Es hat mal ein bisschen geregnet, aber grundsätzlich war es eigentlich immer trocken. Und und es ist, also so gesehen, ja, es ist sehr reduziert, aber es ist auch der Luxus-Camping-Urlaub, wenn man das so sehen will, weil eigentlich als Tourist, du kannst nur in der Gruppe gehen, du darfst da nicht ohne Guide, das geht gar nicht und da wird sich um alles gekümmert. Also im Endeffekt musst du nur laufen und deine Sachen mit dir tragen und es wird für dich gekocht, es wird für dich das Zelt aufgestellt, es wird das Zelt wieder abgebaut, es wird wirklich sich um alles gekümmert. Du kriegst, wenn du von der Wanderung am Abend an dem Campingplatz ankommst, du wirst mit einem warmen Tee begrüßt. Und also es ist wirklich enorm, was da dann auch zusätzlich an Menschen unterwegs sind, die für einen dann die schweren Sachen tragen. Das Ganze sind ja dann eben auch 4 Tage mit unterwegs und die tragen das ganze Essen, die tragen das ganze eben alles, was zählt und die tragen einfach alles. Das ist schon phänomenal und ja, weil ich glaube, wir als dann Touristen und wir jetzt aus der Schweiz oder sonst wo, wir wandern viel, wandern gerne. Und trotzdem waren wir sehr froh, dass wir uns nur um das kümmern mussten. Mhm. Weil du läufst dann auch eben, du bist, der höchste Punkt ist auf 4200 Metern, wow, was schon dann hoch ist, wo du das schon natürlich wirklich auch merkst, vom Atmen her und so, du hast da weniger Kraft. Mhm. Du läufst jeden Tag, also das ist immer 5 Uhr, ist wirst du geweckt am Morgen, 6 Uhr ist Abmarsch. Also die Tage sind lang und intensiv, aber mhm, es ist auch, also es ist immer genügend Zeit da. Und du läufst, je nachdem, zwischen 12 bis 16 Kilometer pro Tag, was jetzt auf einer geraden Strecke nicht wahnsinnig viel ist, aber eben du machst halt einfach auch die Höhenmeter. Mhm. Von daher, ja, es ist intensiv, aber wie gesagt, es wird sich um alles gekümmert und es ist einfach atemberaubend. Also 4 mhm, Tage einfach auch so im Nichts zu sein, mit Basics nur klarzukommen, ja, ist schon, hat sich für mich mega gelohnt, mega.
Mhm. Oh, ich stelle mir das auch richtig intensiv vor, richtig intensiv. Ja. So, nicht nur wegen dem Weg, sondern auch, was ja vielleicht dieser Weg mit einem macht. Na, wenn man ja so wirklich mitten in dieser Gruppe ist, mit den Guides, das hat ja auch nochmal so ein gewisses Feeling. Und dann in Machu Picchu. Na.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe es nur gehört, du darfst gern irgendwie für dich beantworten oder nicht, dass ja diesen Dingen ja gewisse Energien auch zugeschrieben werden, dass man die fühlt, ne, dass es auch wie so Wesenheiten einfach sind, was die Schamanen-Inkas einfach dort denen zusprechen. War das für dich da so auf diesem Weg fühlbar, dass es auch was mit dir gemacht hat, dieser Trail?
So, also ich finde schon, also ja, ich gebe dir recht, ich finde, da ist überall Kraft. Das sind Kraftorte, da sind Energien. Mhm. Ich finde, ja, die spürt man, da muss man nicht spirituell oder sonst was sein. Ich glaube, da muss man einfach achtsam sein. Mhm. Man muss es begrüßen, auch diese Natur um sich herum und offen dafür sein. Mhm. Und natürlich ist auch der ganze Inka-Trail, du hast überall immer mal wieder auch Inka-Stätten, kleinere. Machu Picchu ist natürlich dann das Große, aber du hast ja auf dem ganzen Weg eigentlich, diese ganze Kultur begleitet dich ja da. Und das ist einfach schon, ja, und eben du bist da in der Natur, du bist auf 4000 Meter und höher. Das alles macht einem mit einem etwas. Und ja, das ist einfach auch so, weil das alles, ich finde immer, das ist alles so mächtig und das beruhigt mich ungemein. Also das ist so ein, ja, eben, das, also ja, ich kann es nicht anders sagen, es beruhigt einfach. Und das ist wirklich, ja, total schön, weil du vermisst diese ganze Zeit über nichts. Du genießt einfach nur jeden Moment.
Mhm. Ja. Mhm. Wow. Ich bin gerade irgendwo ein bisschen geflasht, weil die Energien auch so fühlbar sind, dass man sich da richtig schon reingeben kann, was auf diesem Weg alles passiert, ne? was da alles mitkommt. Und dass auch diese ganze Kultur einen ja wirklich da begleitet auf den ganzen Weg. Und ich bin mir sicher, dass so der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sich so fragt, ja, wie kommt man auf diesen Machu Picchu Weg? Gibt es da irgendwie Angebote? Wie kann man das buchen? Wie habt ihr das für euch gemacht?
Ja, also das kann man natürlich relativ easy einmal googeln und da gibt es zig Organisationen, die das natürlich anbieten. Wie gesagt, das ist oftmals, man muss das wirklich früh im Voraus buchen. Es ist alles limitiert. Muss man wirklich sicherstellen, dass man da dann die Permit auch bekommt. Und eben, ich würde auch empfehlen, also wir sind wirklich angekommen in Lima und sind dann, glaube ich, 1,5 Wochen waren wir schon in Peru unterwegs. Und dann bist du, also Peru ist ja eh schon vieles sehr hoch. Also zum Beispiel auch der Titicacasee ist auf 3800 Metern. Also das sind dann alles, wir haben uns da schon an die Höhe dann auch so ein bisschen gewöhnt. Das wird schon auch empfohlen und ich glaube, für jemanden, der das gar nicht kennt, ist das schon auch viel wert. Wir hatten dann zum Beispiel mit der Höhe während dem Inka-Trail auch überhaupt kein Thema mehr. Andere eben dann schon, dann wirst du, kriegst du eine Höhenkrankheit, es wird dir schlecht, schwindelig und so weiter. Das ist dann halt unangenehm, wenn du kannst da nicht zurück. Also du läufst dann halt und läufst. das hilft sicher so, sich ein bisschen vorzubereiten, dass man einfach frühzeitig anreist und einfach sonst noch was von dem Land mitnimmt. Es ist wunderschön, bietet wahnsinnig viel. Und wie gesagt, für den Inca Trail selber gibt es wahnsinnig viele Organisationen. Ich weiß gar nicht, ob ich, also ich habe eine Lieblingsorganisation, mit der bin ich früher schon viel gereist, weil ich, als ich alleine unterwegs war, G-Adventure heißen die und die sind top, kann ich nur empfehlen. Die machen das auch in kleinen Gruppen, es gibt da auch größere Gruppen, von daher, aber ja.
Ja, so wertvoll, dass du das mit uns teilst und sagst, hey, ich habe mit denen schon so positive Erfahrungen gemacht, die kann ich echt bedenkenlos auch empfehlen, dass man nicht irgendetwas vielleicht bucht und an etwas rankommt, wo ja dann vielleicht gefährlich wird oder vielleicht gar nicht stattfindet und das Geld dann weg ist oder irgendwie andere Dinge stattfinden können. So wertvoll, dass du es mit uns teilst, ne? Und diese Reise für dich auch richtig schöne Momente mitgebracht haben. Also es ist richtig fühlbar und du, wie du angefangen hast, so richtig aufzublühen, zu strahlen. Sehen jetzt leider die Zuhörer nicht, aber es ist wirklich schön zu sehen, dieses Leuchten in deinen Augen. Und aktuell sitzt du ja jetzt in Athen. Seit wann seid ihr jetzt dort? Und wo habt ihr jetzt noch vor, dann weiter zu reisen? Welche Länder sind so auf deiner kleinen Bucketlist, kleinen großen Bucketlist?
Ja, die Liste ist sicher groß. Wir sind jetzt seit Anfang April in Athen. Also wie gesagt, die Idee ist wirklich auch den Frühling hier zu verbringen. Der Frühling ist hier total schön, super mild, fast immer Sonnenschein. Und dann sind wir jetzt hier für 3,5 Monate. Und dann geht es dann im Sommer, wenn hoffentlich dann auch Sommer ist, nochmal in die Schweiz. Einfach auch da eben Familie und Freunde, das ist einfach auch mir persönlich schon auch viel wert. Da immer wieder diese, ja, einfach auch für mich, ich brauche schon immer mal wieder auch wirklich zurück in die Heimat und die Leute zu sehen. Genau, und dann geht es dann aber, wenn es dann vermutlich wieder schlechter wird in der Schweiz, also im Herbst oder so, dann spätestens geht es dann weiter nach Sizilien. Also wir bleiben dann noch ein bisschen in Europa und ja, auf der Liste insgesamt steht schon noch viel natürlich, sicher einfach auch Asien natürlich steht noch vieles auf der Liste, aber es ist gar nicht so, das ist jetzt halt das Schöne am jetzigen Leben, es ist kein Druck mehr da. Wir gehen hin, wo es uns gefällt, worauf wir gerade Lust haben, und das ist eigentlich wirklich das Coole, also weil es spielt überhaupt keine Rolle, wo wir sind und ja, wie gesagt, da wo es uns gefällt, bleiben wir und sonst ziehen wir weiter, ja.
Ja. Es ist auch so schön, dass ihr immer mal wieder eben in die Heimat geht und ja auch in der Hinsicht auch diese Freundschaften weiterhin gepflegt werden können über diese ganze Distanz. Es wird ja auch nicht so ganz einfach sein. Natürlich, man hat ja in der heutigen Zeit Social Media, über Zoom kann man sich treffen, aber sicher vor Ort ist ja immer was anderes, ne? Deswegen ist es so schön, dass das, du sozusagen durch die ganze Welt reist, um die Freundschaft zu pflegen und ihr das auch richtig genießt, ne? In der Heimat da auch wieder dort Energien aufzutanken und dann weiterzureisen. Unheimlich spannend, ne? Und ich glaube, es ist so auch eine sehr interessante Frage für sehr viele. Wie finanziert man sich denn sowas überhaupt? Seid ihr selbstständig unterwegs? Wie macht ihr das für euch? Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Wie finanziert ihr denn euch für euch diese ganzen Reisen?
Ja, also für mich war von Anfang an klar, dass ich auch mit diesem Schritt in die Selbstständigkeit gehen möchte. Ich habe teilweise schon noch, ich sage jetzt immer im alten Leben, mich natürlich auch damit beschäftigt, aber klar, da hat einfach zu oft die Zeit gefehlt oder auch die Ruhe. Als wir dann los sind, habe ich mich natürlich noch mal viel intensiver auch damit beschäftigt. Also es hat viel mit, also ja, wie man so klassisch sagt, Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Es ist jetzt nicht hier irgendwie, möchte ich jetzt, keine Ahnung, Business A oder B. Es hat wirklich sehr viel damit zu tun, was ich als Person, als Mensch möchte. Und es war aber auch von Anfang an klar, dass es im Moment wirklich einfach darum geht, von den Savings zu leben. Also ersparten, und das ist auch alles okay so. Natürlich schränkt man sich ein Stück weit ein. Das ist auch okay, das ist auch wieder gut. Es hilft auch, sich zu besinnen, weil davor, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich habe in Zürich gelebt. Klar, eben war einen guten Job, konnte mir, wie gesagt, auch ein Leben in Zürich gut finanzieren, musste mir eigentlich nie Gedanken machen. Also ich habe jetzt nicht im Luxus gelebt, aber einfach gut gelebt. Hm. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Welt. Jetzt muss man sich eher wieder Gedanken machen, wo gibt man Geld aus, wo nicht, wie viel kostet eine Unterkunft und so weiter. Das tut aber auch gut. Also es ist einfach auch, ja, diesen Wert einfach auch wieder zu schätzen. Und genau, im Moment ist es so eine Mischung einfach auch von den Savings-Leben, aber eben einfach auch in die Selbstständigkeit. Weil für mich ist es nicht nur eine Reise, die wieder endet, also irgendwann vielleicht schon, aber ich bestimme das, wann und wo sie endet. Mhm. Und deshalb möchte ich mir dieses Leben einfach auch langfristig finanzieren können. Und deshalb ist das Einzigste, was funktioniert, die Selbstständigkeit, also für mich funktioniert die Selbstständigkeit einfach auch mit einem Online-Business, genau.
Spannend. Ja. Was hast du denn für ein Online-Business, falls die Zuhörer, Zuhörerinnen daran Interesse haben? Was genau machst du denn da in deiner Selbstständigkeit und in deinem Online-Business?
Ja, sage ich natürlich sehr gerne, wenn jemand Interesse hat. Also ich unterstütze Menschen, die eigentlich in ihrem Alltag ja Probleme haben, sich zu strukturieren, Selbstorganisation. Es geht viel schon auch um den Mindset, um sich zu organisieren. Nicht jetzt nur das klassische Zeitmanagement, aber schon, wie komme ich dahin, dass ich ein entspanntes Leben habe? Also wie komme ich dahin durch das, dass ich mich gut organisiere, gut strukturiere, meine Prioritäten richtig setze, um einfach ja für sich, wie gesagt, ein entspanntes Leben zu haben. Und ich sage immer, seine Balance zu finden. Ich möchte nicht sagen Work-Life-Balance finden, weil das ist ja individuell. Aber es geht wirklich darum, dass jeder für sich seine Balance findet, um eben schlussendlich am Abend ins Bett gehen zu können und einfach entspannt ist. Genau.
Wow, so wertvoll, was du der Welt schenkst. Und auch, dass für viele so, so wichtig ist, ne, diesen Rahmen, die Struktur zu bekommen. Weil oftmals hat man ja auch so ein Ziel oder etwas nimmt sich vor und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Dass man so dann im Chaos irgendwie versinkt oder einfach losfließt und irgendwie nichts halt irgendwie findet. Und das spricht ja auch dann für dich in der Hinsicht, dass auch eure Reise so richtig toll abgelaufen ist bisher. Na, dass ihr diese Rahmenstruktur geben könnt, diese Ordnung habt, wie machen wir das, wie planen wir das und dann nicht blindlings einfach loszuschießen. Ne?
Ja, absolut. Das hilft natürlich schon, ja.
Ja, dass das auch du sagst, wie im Vorfeld, dass ihr einfach nur schöne Erlebnisse bisher hattet und auch mit Unterkünften, dass da einfach keine schwarzen Schafe ihr erwischt habt, dass ihr da euch richtig gut vorbereitet habt. Das spricht ja definitiv für euch.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt so ein Dings. Was war denn das Unnötigste auf eurer Reise, das du eingepackt hast?
Ja, genau. Ich habe es dir schon mal, glaube ich, verraten. Also es war ja das Unnötigste, was dann schlussendlich im Koffer gelandet ist, war die Stirnlampe. Und ja, ich hänge jetzt vielleicht gleich hinterher. Die war halt dabei, weil ich die genau auf dem Inca Trail war, die sehr wertvoll. Danach habe ich die nicht einmal mehr gebraucht. Das war jetzt kein großes Übel, weil das ist ein kleines Teil. Aber ja, die liegt da und die braucht keiner. Weil ja, ich campe nicht mehr, ich bin immer in einer Popper-Unterkunft und ja.
Ja. Ja, schön auch zu sehen, dass so jemand, der selbstständig ist in Struktur und Ordnung, sagt, hey, komm, das war irgendwie mal ein einnütziges Ding. Ist ja auch so schön, es macht ja so sympathisch und auch menschlich. Ne? Was war aber dann auch so, gerade den Gegenpol reinzunehmen, was war denn das Must-Have auf eurer Reise, dass du sagst, das habe ich so oft gebraucht oder das muss unbedingt mit?
Ja, ich glaube, das ist leider offensichtlich, aber es ist halt schon, also es ist halt Laptop und Handy. So sehr materialistisch das natürlich klingt, aber ohne das, also sowieso natürlich in Kombination auch mit Online-Business, Selbstständigkeit und so weiter, geht nicht. Mhm. Aber auch sonst, auch das Handy, ich meine, es läuft halt wirklich alles übers Handy, sei es du buchst eine Unterkunft, sei es, weil du irgendwas googeln möchtest, wo geht's hin, wie kriege ich einen Bus, wo bekomme ich ein Ticket, es ist halt alles übers Handy. Du suchst irgendwelche Blogs raus, wo dir ein bisschen was beschreiben oder so. Mhm. Ja, das ist halt alles elektronisch und deshalb unglaublich wertvoll und wäre schon gerade der Horror, darauf verzichten zu müssen. Es geht wie nicht, geht nicht.
Ja, voll verständlich, ne? Weil, wie du sagst, übers Handy läuft so viel, sei es jetzt auch der Kontakt eben zu Freunden und Familie, das es connected halt. Da ist halt nichts Verwerfliches dran, dass es einfach etwas Materialistisches ist. Es hat ja einen sehr, sehr wertvollen Zweck. Ja,
absolut. Und
mir kam jetzt gerade während unserem Gespräch eine wunderschöne Idee. Und zwar gib doch gern den Zuhörern und Zuhörerinnen einer deiner Kodak-Momente von deiner Reise, irgendeine Umgebung, die du für dich wirklich verinnerlicht hast und die so ein bisschen zu beschreiben und den Leuten so ein kleines Imaginationsbild im Kopf zu kreieren. Wenn du möchtest, ne?
Ja, ja, jetzt erwischst du mich gerade ein bisschen. Es ist nicht ganz einfach, aber ich glaube schon, meine Magic Moments, die sind also entweder wirklich tief im Dschungel, sei es zum Beispiel in Costa Rica, wo du wirklich, das kennst du sonst nur aus Filmen, du hörst irgendwo einen Wasserfall oder der ist vielleicht nebendran, du hast die Vögel, die Affen, du hast die Palmen, der Dschungel, der einfach um dich herum lebt und du stehst da mittendrin und ja, das hat einfach was. Genauso ist es aber eben auch, das ist mindestens genauso mächtig. So einen Moment hatte ich auch schon, das ist zwar ein bisschen länger her, hatte ich einfach auch das Glück, dass ich in so einer Inka-Stätte, ne, das war Maya, Entschuldigung, in einer Maya-Stätte war und da irgendwo saß und auch so über die Dächer quasi sehen konnte. Und das war einfach auch so ein magischer Moment, eben sei es, weil man vielleicht Energien spürt oder nicht, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Aber das sind einfach so diese Momente in der Natur für mich, sind es die Momente, umgeben von etwas, was einfach ja mächtiger ist als ich. Also das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend und das fasziniert mich und beruhigt mich. Und ja, das sind meine Magic Moments.
Wow. Ich glaube, das ist so der perfekte Abschluss jetzt für die Podcast-Folge. Diese Affen, die durch den Urwald schwingen und den Affengeräuschen. Das ist doch einfach das perfekte Bild für den Abschluss. Und was würdest du denn so den Zuhörern und Zuhörerinnen noch zum Abschluss gerne weitergeben?
Ja, ich finde, also was ich grundsätzlich gerne weitergebe, es ist egal, ob man jetzt so digitale Nomaden wird oder nicht, aber ich finde es einfach enorm wichtig, dass man, wenn man unzufrieden ist oder wenn man etwas verändern möchte, dass man es einfach tut. Das finde ich, also diese, ja, just do it Mentalität, die finde ich unglaublich wichtig. Mir fällt es schwer, wenn jemand, natürlich gibt es Momente, wo man mal irgendwo feststeckt und vielleicht dann halt auch reklamiert und meckert, aber man muss irgendwann wieder aus diesem Dunst rauskommen und erkennen, dass man nur selber was verändern kann und nur selber handeln kann und dass es mein eigenes Leben ist und ich dafür verantwortlich bin. Und ja, darum, just do it.
Mega. Perfekt, just do it. Mega. Ein Wort, ein Satz, den man sich aufschreiben kann, sich hinkleben kann und es immer vergegenwärtigt und sich dran erinnert. So wertvoll. Danke. Und liebe Susanne, ich bedanke mich unheimlich bei dir von Herzen, dass du heute dabei warst und uns all diese Lebenserfahrungen geschenkt hast. So, so wertvoll. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie heute auch bei der Folge dabei waren. Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar oder auch eine Bewertung abgeben für den Podcast. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.
Ciao, danke.